Jakobusbrief. Ich werde es so machen, dass ich gerade einsteige mit einem Literaturvorschlag. Ich habe da selber ein bisschen recherchieren und bin eigentlich auf drei Bücher gestossen, die ich euch kurz vorstellen möchte, die ich auch vom Inhalt her eigentlich theologisch sage, da kann die Axion Biblik sicher dahinterstehen. Das ist zuerst mal die historisch-theologische Auslegung von Gerhard Meyer, der Brief von Jakobus. Er macht hier eigentlich eine Vers-für-Vers-Auslegung. Ich habe dann festgestellt, viel Griechisch, viel Hebräisch. Und wenn man des Griechischen und Hebräischen nicht mächtig ist, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu lesen. Also er tut es dann zum Teil auch noch ausdeutschen, aber zum Teil macht er keinen deutschen Kommentar dazu. Darum ist es vielleicht eher für theologisch geschulte Leute. Aber nichtsdestotrotz, die Einführung ist ganz interessant, wo es eigentlich um einen Verfasser geht, zur Auslegungsgeschichte vom Jakobusbrief etc. Das wäre der Meier. Was sehr süffig zu lesen ist, sage ich jetzt mal, das ist der Jakobusbrief vom Arnold Fruchtenbaum, ein messianischer Jude, sehr wahrscheinlich in unseren Kreisen auch bestens bekannt mit dem Handbuch der biblischen Prophetie. Er legt der Jakobus in einer messianisch-jüdischen Perspektiven aus. Und ich zeige euch das auf der weiterfolgenden Folie. Ich halte mich eigentlich so ein bisschen bei den nächsten oder bei den fünf Mal, wo wir über den Jakobusbrief reden, nach seiner Einteilungsstruktur, nach seinem Muster, weil es eigentlich auch Sinn macht. Sinn macht auch einfach, dass man sich so ein bisschen orientieren kann, auch thematisch, teilt er sehr gut ein. Ich brauche die Bücher im Moment noch heute Abend für zwei, drei Zitate vorzulesen daraus, aber sonst gebe ich sie vielleicht noch kurz durchdrehen. Und dann ist ja immer so die Frage, jetzt hat man grosse Auslegung von irgendeinem Bibelbuch, ja, was heisst das jetzt für mein Leben und wie kann ich es in mein Leben umsetzen? Und da habe ich eigentlich den bekannten Seelsorge-Buchautor, der Jay Adams, genommen. Und er macht hier das Leben in den Griff bekommen, ist sein Büchlein, das er dazu publiziert hat, Einsichten aus dem Jakobusbrief. Und was ich über die fünf Mal eigentlich versuchen möchte, es ist ein Projekt, man sieht ja am Schluss, ob es gelungen ist, dass ich einerseits noch einen Teil Auslegung bringe und andererseits auch eine ganz praktische Anwendung für euer Leben. Weil das wäre es ja eigentlich, dass das Wort Gottes, das wir hören, dann auch irgendwie Füße bekommt. Dass wir mit dem können durchs Leben laufen können. Und das dünkt mich ein sehr guter Autor übrigens. Und auch wenn ihr Seelsorge macht mit Leuten, wenn ihr Seelsorge habt in eurem Umfeld, Familie, Freunde, Jay Adams, das ist sehr gut verdaulich zum Lesen. Auch für Leute, die vielleicht der Thematik nicht sehr nah sind, aber er hat auch den Finger drauf. Also, er macht nicht einen auf lieb und irgendwie so ein bisschen soft und weich und fein und ja nicht anlängen, Samthandschuhe, sondern er sagt, wo der Hase im Pfeffer liegt. Er sagt wirklich, du hast ein böses Herz, du musst dich durch den Heiligen Geist verändern. Also, entspricht eigentlich der Bibel. Gut, und dann das wichtigste Buch heute Abend. Ich gehe nach der Schlachter mit dem MacArthur-Kommentar. Ich weiss nicht, was ihr für Übersetzungen habt, aber ich glaube, wir kommen zu schlagen. So. Also, das einfach als einleitende Wort. Und wie gesagt, die Bücher tue ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Wer will reintauchen, Jakobus, soll doch das mal mit dem Fruchtenbaum probieren. Das ist also sehr gut. Und es ist auch noch erschwinglich. Ich habe mir das im Internet bestellt. Voilà, das mal zu dem. Ich habe anfänglich gemeint, wir machen in diesen fünf Mal, beim ersten Mal das Kapitel 1, beim zweiten Mal Kapitel 2 und so weiter und so fort. Wir werden heute bis zum Vers 12 kommen. Rahel lacht. Wir haben im Hauskreis einschlägige Erfahrungen. Wir haben irgendwie über ein Jahr im Römer gemacht. Einfach so, eben auch Vers für Vers Auslegung. Es ist unglaublich dicht und auch vollpackt, der Jakobus. Und er ist unglaublich lebensnah. Also, die Bibel ist lebensnah. Es ist ja Wort Gottes und das Wort uns weiterbringen. Aber ich werde mich disziplinieren und werde euch wirklich versprechen, dass wir in 5 Mal, vielleicht halt mit der Abkürzung zwischendurch, den Jakobus werden abschliessen. Wie gesagt, mit mir sowieso kann man nur an der Oberfläche kratzen, aber es soll für euch wie eine Motivation sein, tiefer zu gehen. Geht in eure Bibel, leset in eure Bibel und tut sie wirklich verinnerlichen. Das wäre das Anliegen und Botschaft, die ich in diesen 5 Mal weitergeben möchte. Wir kommen bereits zum Autor. Der Meier in seinem Buch da, die historisch-theologische Auslegung. Über knapp 10 Seiten macht er dort eine ganz interessante Herleitung, wer der Verfasser des Jakobusbriefs könnte sein und vor allem, was die Welt der Studierten und Gelehrten dazu meint. Und ich verschone euch jetzt heute Abend mit den Details, aber möchte einfach kurz den Meier zitieren. Er schreibt da: Nach Abwägen der Argumente kommen wir jedenfalls in unserem Kommentar zum Schluss, dass die Annahme, der Herrenbruder Jakobus sei der Verfasser des Briefes, die naheliegendste, vernünftigste und am besten begründete ist. Also, man geht davon aus, dass der Jakobus der Halbbruder ist von Jesus. Wir lesen das in Matthäus 13, 55 und Galater 1, 9. Ich zitiere jetzt diese 2 Bibelstellen nicht zitieren. Er ist wohl bekannt, wenn wir jetzt hier den Gruß lesen, Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Seine Beziehung zu Christus, er sieht sich als Knecht. Er sieht sich als Knecht von Gott. Er sieht sich aber auch als Knecht von Christus. Und er ist eigentlich ohne Tod gestorben. Die Überlieferung sagt, er sei gesteinigt worden. Andere Überlieferungen sagen, er sei zuerst auf den Tempel aufgeführt worden, dort abgestoßen worden vom Mob oder vor allem eben vom Klerus dazumal, ist dann verprügelt worden und dann gesteinigt worden. Über den Tod von Jakobus schreibt der römische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, findet ihr auch alles im Internet, für die, was interessiert. Ich möchte vom Flavius Josephus kurz ein Zitat lesen. Er schreibt hier, vielleicht einleitend, dass es hätte so wie ein Interregnum gegeben in Jerusalem. Also sprich, der, jetzt muss ich gerade schnell spicken, der Festus, der ist gestorben. Und der Albinus, irgendwie der Nachfolger, der ist hergereist auf Jerusalem, für das Statthalteramt, nehme ich an, zu übernehmen, der war noch nicht dort gewesen. Und dann hat es so einen Heisssporn gegeben, Schriftgelehrten, er heisst Ananus. Und über den schreibt er: Der jüngere Ananus jedoch, dessen Ernennung zum Hohepriester ich soeben erwähnt habe, war von heftiger und verwegener Gemütsart und gehörte zur Sekte der Sadduzäer, die, wie schon früher bemerkt, im Gerichte härter und liebloser sind als alle anderen Juden. Zur Befriedigung dieser seiner Hartherzigkeit glaubte Ananus auch jetzt, da Festus gestorben, Albinus aber noch nicht angekommen war, eine günstige Gelegenheit gefunden zu haben. Er versammelte daher den Hohen Rat zum Gericht und stellte vor dasselbe den Bruder des Jesus, der Christus genannt wird, mit Namen Jakobus, sowie noch einige andere, die er der Gesetzesübertretung anklagte und zur Steinigung führen ließ. Also wir nehmen da eben auch aufgrund des Zeugnisses, wo hier ein weltlicher Autor eigentlich gibt, dass der Jakobus gesteinigt ist worden. Und Christus sagt ja zu seinen Jüngern, bevor er in den Himmel geht, wo er mit ihnen zusammen war, ihr werdet, ich bin gekreuzigt worden, aber ihr werdet auch leiden, ihr werdet noch viel mehr leiden, ihr werdet die Leiden tragen, die ich eigentlich auch getragen habe. Also verspotten war das Kleinste, ihn hat man gesteinigt, der Stephanus hat man gesteinigt, andere, der Kaiser Nero hat Christen bei lebendigem Leib angezündet oder als Fackeln in seinem Garten aufgestellt etc. Also schlimmste Folter- und Hinrichtungsmethoden und auch der Jakobus hat so einen Tod müssen sterben, er ist gesteinigt worden. Der Jakobus begegnete so in der Apostelgeschichte 15, 1 bis 35, dort wo das Apostelkonzil beschrieben wird, begegnet er uns als Leiter, als einer der leitenden Apostel von diesem Konzil. Dort haben sie sich ja unterhalten, wie das ist mit der Beschneidung. Es hat dort so einen kleinen Disput gegeben. Die einen haben gesagt, wer sich bekehrt, muss sich beschneiden. Die anderen haben gesagt, nein, es ist eine geistliche Beschneidung, die da passiert. Aber das wäre wieder ein ganz anderes Thema. Das ist einfach dort gelaufen. Und ich gehe davon aus, dass der Jakobus bis zur Steinigung eben in Jerusalem geblieben ist. Der Josephus, habe ich erwähnt, er schreibt auch noch mehr über ihn und man kann davon ausgehen, dass auch in der säkularen Welt unter den Juden, unter denen, die weder jüdisch noch gläubig waren, eigentlich der Jakobus als ganz tiefgläubiger Christ bekannt war. Jetzt, in der Kirchengeschichte, ist es immer auch interessant, als prägende Figuren stehen dort die Reformatoren, vor allem im Rampenlicht, wenn es darum geht, die Stellung von einem Brief im Kanon der Bibel zu beurteilen. Und interessanterweise hat da der Calvin zum Beispiel eine völlig unterschiedliche Auffassung gehabt, was die Autorenschaft und der Inhalt des Jakobusbriefs anbelangt. Und als ganz kurzen Ausflug in die Kirchengeschichte möchte ich ein Zitat von Luther bringen und dann noch ein Zitat von Calvin. Der Luther schreibt in seiner Vorrede auf die Epistel Sankt Jakobi, 1522 notabene, und nennt sie, die Epistel nennt er eine stroherne Epistel. Also sie hat ihn gestochen, sie hat ihm Mühe gemacht, vielleicht seid ihr schon mal auf Stroh gelegen. Er schreibt dazu, aber dieser Jakobus tut nicht mehr, als dass er treibt zu dem Gesetz und seinen Werken. Also er sagt, der Brief treibe der Leser in Gesetzlichkeit und in die Werkgerechtigkeit. Der Luther hat in diesem Kontext und in diesem Moment der Jakobus einfach noch falsch beurteilt. Und er fährt weiter und wirft so unordentlich eins ins andere, dass mich dünket, es sei irgendein guter, frommer Mann gewesen, der etliche Sprüche von der Aposteljüngern gefasst und also aufs Papier geworfen hat. Oder ist vielleicht aus seiner Predigt von einem anderen geschrieben. Zitat Luther. Ist doch interessant, oder? Luther war auch nur ein Mensch. Der Inhalt sei schlecht strukturiert und der Autor, das könnte nie ein Apostel gewesen sein, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Ganz im Gegenteil sagt jetzt hier der Calvin, mir genügt es deshalb zur Anerkennung des Briefes vollkommen, dass er nichts eines Apostels Unwürdiges enthält. Ist er doch gesättigt von mannigfaltigem Lehrstoff, dessen Bedeutung für alle Seiten des Christenlebens klar zutage liegt. Denn hier finden wir vortreffliche Sentenzen, also Sätze, über Geduld und Gebet, über die Wirksamkeit und Frucht der himmlischen Lehre, über Demut, heilige Prüfungen, die Zügelung der Zunge, Friedfertigkeit, Unterjochung der Lüste des gegenwärtigen Lebens und dergleichen. Also, und im Gegensatz zum Luther hat der in seiner Beurteilung den Jakobusbrief auch genannt, er sei ein Sprudel vielfältiger Lehrunterweisung. Also ihr seht den himmelweiten Unterschied eigentlich zwischen denen. Er sagt eben, der Inhalt ist eines Apostels würdig und der Inhalt sei bedeutend für alle wichtigen Lebensfragen von einem Christ. Uns geht es heute Abend nicht darum, Luther gegen Calvin auszuspielen oder so, oder umgekehrt. Es ist mir einfach darum gegangen, hier euch zu zeigen, wie der Jakobusbrief schon in der Geschichte ganz unterschiedlich aufgefasst ist worden. Und in der ganz alten Lutherbibel, wir haben mit dem Christopher und Markus, ja, Entschuldigung, haben wir uns unterhalten. Und der Luther setzt ja den Jakobusbrief vor die Offenbarung, oder? Ihr nicht revidierten, oder ist jetzt ein neu? 84, okay, ja, genau. Okay, genau. Und der Meier hat eben gesagt, und da bin ich vielleicht ein bisschen auf den Leim gegangen, der Meier hat gesagt, der Luther hat ihn einfach in Anhang vom Neuen Testament genommen, der Jakobusbrief. Genau. Er hat seine Meinung revidiert, oder Luther, aber ist ihm offensichtlich bis zum Schluss nicht ganz gehör gesehen, der Jakobus. Ja. Gut, einfach so ein bisschen zur Schließung einer Bildungslücke, die ich vorher auch hatte, keine Ahnung hatte von dem, aber es ist doch gut, tut man sich ein bisschen auch mit dem Rahmen auseinandersetzen. Dann kommen wir zur Echtheit von dieser Schrift. Es gibt eigentlich viele stichhaltige Beweise für die Echtheit vom Jakobusbrief. Er entspricht dem Stil, den wir von der Apostelgeschichte kennen und auch vom Galaterbrief. Und auch stimmt es mit der Geschichte von Zerstreuung zusammen, wie wir sie aus anderen Quellen, auch weltlichen Quellen, historischen Quellen kennen. Und es hat eigentlich keinen Grund gegeben, weil es das älteste neutestamentliche Buch ist, da tut mir wieder korrigieren, wenn ich da etwas falsch in die Welt setze. Es hat eigentlich keinen Grund gegeben, das Buch zu fälschen. Weil alles, was nach der Paulus geschrieben hat, zum Beispiel, tut eigentlich der Jakobusbrief bestätigen und tut ihm in dem Sinn nicht widersprechen. Der Josephus, wir haben ihn vorhin schon gehört, der redet auch darüber, eben, ich habe es vorhin schon erwähnt, dass der Jakobus bei den Juden einen sehr guten Ruf in Bezug auf das Gesetz hatte, weil er hat das Gesetz eingehalten. Aber eben der Märtyrertod musste sterben, wo er dann Zeugnis hat abgelegt für seinen Messias. Und das war verboten gewesen. Das war Häresie gewesen, das war Gotteslästerung gewesen, das war eine Irrlehre gewesen. Eigentlich bis heute für die erzkonservativen Juden, sage ich jetzt mal, die Orthodoxen. Sie warten ja immer noch auf Christus. Und der jüdische Historiker sagt eben auch, dass er näher auf Anweisung vom Hohepriester ist gesteinigt worden. Wir kommen zur Einzigartigkeit von diesem Brief. Der Brief ist an und für sich eigentlich sehr jüdisch gefärbt. Ich bringe euch hier ein Beispiel aus dem Jakobus 2,2. Dort steht, denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtigen Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung und so weiter und so fort. Dort geht es um das Wort Versammlung. Und das Wort Versammlung heisst im Griechischen nichts anderes die christliche Versammlung als Synagoge. Also im Griechischen bezeichnet er eigentlich immer dann, wenn sich Christen treffen, sie treffen sich in Synagoge, in dem Sinn. Und der Jakobus benutzt hier einfach das griechische Wort für Versammlung und das wird ja eigentlich ausschließlich schon bald für die jüdische Versammlung gebraucht, hier im Neuen Testament, was auch heute noch der Fall ist. Das so ein bisschen zu dieser jüdischen Prägung. Und der Jakobus benutzt in nur 5 Kapiteln 30 Mal Bilder aus der Natur, für geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen. Wir sehen das noch im Detail. Und das erinnert doch irgendwie sehr stark an die Lehre von Jesus. Wenn er gelehrt hat, seht die Lilien auf dem Felde oder seht die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht und unser himmlischer Vater ernährt sie doch. Und so weiter, also in den Evangelien werden sehr viele so anschauliche Bilder gemacht von Jesus. Wir haben hier mit einem sehr praktischen Brief zu tun. Die Parallelität zur Bergpredigt habe ich da noch aufgeschrieben. Die Bergpredigt ist ja eigentlich die Regierungserklärung von Jesus. Also in der Bergpredigt sagt eigentlich Jesus ganz klar, wie er was selig macht, was belohnt wird, selig sind. Wir kommen dann auch noch kurz auf die Bergpredigt zu reden heute Abend. Aber Parallelität zur Bergpredigt, ich habe euch dann eine Auflistung gemacht auf der nächsten Folie oder übernächsten Folie. Die ist ganz klar ersichtlich. Der Jakobusbrief beschäftigt sich auch mit unangenehmen Themen. Wir werden sie dann 5 Mal sehen. Es geht vor allem um die Beherrschung von Zunge, Gefahr, dass wir reiche Leute oder Leute mit einem sozialen Status, der einen höheren ist, als wir vielleicht einen haben, die lässt man gerne ein, die lässt man gerne in der Gemeinde vor Leuten reden und so weiter. Denen will man den schönsten Platz geben. Ich denke, das sind ganz treffende Themen, die auch auf die Aktion Biblik Kiesen, Gümligen, auf alle Gemeinden zutreffen. Und die Echtheit von unserem Glauben, sagt der Jakobus, soll durch das Leben bewiesen werden. Also durch die Tat. Und darum habe ich hier auch den Jakobusbrief eigentlich das Thema, könnt ihr eigentlich nach die Bilder einprägen, tun. Nicht reden, tun. Ja? Also die Liebe wird in der Tat praktisch. Die Miriam, meine Frau, kann ich ein Lied davon singen, wenn ich eben nur am Reden bin und nicht am Tun bin. Genau. Geht auch allen Verheirateten ähnlich. Gut. Ich möchte euch noch ein Zitat aus dem 1. Johannes 3, 18 vorlesen. 1. Johannes 3, 18 fasst das nämlich auch ganz schön zusammen. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und der Fruchtenbaum schreibt dazu, dass das Tun die Bewährung vom Glauben bedeutet. Nicht zu reden, nicht zu predigen, zu tun. Das Tun, das ist eigentlich vom Glauben. Wer also tut, was im Wort Gottes gelesen wird oder was er gelesen hat, dessen Glaube bewährt sich. Und nach dem Fruchtenbaum, jetzt haben wir vom Meier zum Fruchtenbaum gewechselt, also wir sind jetzt bei diesem Buch da, da findet ihr auch die Tabelle und nach der möchte ich eigentlich gehen. 6 grundlegende Prüfungen, respektive Glaubensproben in diesem Jakobusbrief. Ich habe euch einfach die Stellen aufgelistet. Wie gesagt, ihr könnt die Folien auch haben. Erstens, Glaubensprobe passiert durch unsere Reaktion durch das Wort Gottes. Also wie reagiere ich, wenn ich Wort Gottes höre? Das ist mal die erste Prüfung, die erste Glaubensprobe. Die zweite ist, Glaubensprobe gibt sich dort drinnen durch meine Reaktion auf soziale Unterschiede. Wir schauen das vor allem im Jahr eben mit dem Reichen und mit dem Armen, wo dort beschrieben ist. Näher, Glaubensprobe von jedem Mensch ist, bringe ich wirklich Werk? Bringe ich Werk? Achtung, es ist keine Werkgerechtigkeit, so wie es der Luther eben Schiss hatte vor dem Jakobus. Nein, sondern der Glaube schreit nach einer Tat. Der Glaube überkommt Füße. Oder? Das wäre Glaubensprobe. Eine weitere Glaubensprobe sieht er dort drinnen, durch den Aufbau der Selbstbeherrschung. Tut mich eigentlich jeden Wind wieder umschlagen und umkippen. Und wenn mich der Markus das dritte Mal zurechtweist, denke ich, der, weisst du, ich könnte ihn. Und so weiter. Sorry, ich nehme jetzt einfach die. Wir hätten jetzt noch nie so etwas gehabt. Oder kann ich mit Selbstbeherrschung reagieren und Leute, die mich zurechtweisen, sie sehen, dass sie Recht haben oder Unrecht, einfach zu segnen und zu beten für sie und auch zu hören und Merci zu sagen für das, was sie mir sagen. Der nächste Punkt ist eine weitere Erprobung von unserem Glauben, ist das, wie wir auf die Welt und die Weltlichkeit, die sich um uns herum befindet, wie wir dort darauf reagieren. Lassen wir uns hineinsaugen, wollen wir überall dabei sein, wollen wir möglichst, dass man nicht merkt, dass man ja, dem Jesus nachfolgt. Das sehen wir dann vor allem im Kapitel 4, schauen wir das zusammen an. Und als letztes eigentlich die sechste Glaubensprobe durch unser Gebetsleben. Tun wir in allen Umständen beten. Ich bin kürzlich gerade googeln im Internet, da irgendwie so Online-Predigen gesucht und dann ist so ein Predigtitel «Enttäuscht von Gott». Und ich dachte, ja, das ist schon sehr menschenzentrierte Art und Weise, Gott zu kennen. Gott enttäuscht mich, Gott hat mich enttäuscht und ich hätte ja etwas Besseres verdient von Gott. Er hat mich enttäuscht. Aber in diesen Enttäuschungen, sage ich jetzt mal, tun wir dort am Gebet festhalten. Es ist ja meistens unser Stolz, der verletzt ist, der enttäuscht wird. Unser Herz schreit immer haben wollen, haben wollen, haben wollen. Wir sehen das jetzt ganz gut bei unserem Emanuel, der ist 11 Monate alt. Der will. Und wenn er nicht überkommt, fängt er an zu zwängen. Sind wir so Zwänginnen im Glauben? Oder bleiben wir dran? Sagen wir, ja Herr, dein Wille und nicht mein Wille soll geschehen. Wir kommen dann noch auf schwierige Situationen zu reden. Und der Goldstatus, das habe ich noch so unten hergeschrieben, ist eigentlich der, wenn wir andere Leute, die in diesen sechs Prüfungen, wir machen das ja täglich, in diesen sechs Punkten versagen, aber wenn wir anderen bei Wiederherstellung können helfen können, die in solchen Prüfungen versagt haben. Es geht einerseits geht es darum, dass wir die sechs Prüfungen selber probieren, in unserem Leben zu verinnerlichen, umzusetzen und dran zu bleiben und so in unserem Glauben zu wachsen. Aber vergessen wir den anderen nicht. Es geht darum, dass wir dem anderen helfen, wieder aufzustehen. Und das wäre eben der Aspekt der Seelsorge. Es ist gut, wenn wir die sechs Prüfungen kennen und für uns können wir den Haken machen. Erfüllt, 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 erfüllt. Der da hinten. Ja, wir wissen es ja, oder? Er hat ein bisschen Probleme mit dem und dem Gebiet in seinem Leben. Und sie da. Immer im Hintertüren reden, oder? Aber was mache ich da, oder? Wenn ich auf andere zeige, zeigen 3-4 Finger auf mich zurück. Ja? 3. Und sind wir bereit, Goldstatus zu erreichen in dem Sinn, dass wir anderen aufhelfen bei der Wiederherstellung. Dass sie es auch schaffen. Nicht aus sich, durch den Heiligen Geist. Helfen wir ihnen, die sechs Glaubensprüfungen können, zu bestehen. Und ich möchte eigentlich an diesen Einteilungen mich so ein bisschen orientieren und mit euch in diesen 5 Ebenen durch die sechs Glaubensprüfungen gehen und immer wieder auch auf die 7. hinweisen, eben im seelsorgerlichen Zusammenhang. So, jetzt sind wir dann gerade durch mit der grossen Einleitung da. Zeitlich gesehen gilt der Jakobusbrief, jetzt muss ich schnell schauen, da kommen wir schon zum Vergleich mit der Bergpredigt. Zeitlich gesehen gilt der Jakobusbrief als ältestes, erstes Buch vom Neuen Testament. Und, das habe ich auch schon erwähnt, ist stärker als andere neutestamentlichen Büchern vom Judentum prägt. Die Aktualität der Themen, wir haben es gerade vorhin zusammen angeschaut, ist auch heute eigentlich ungebrochen. Und die Gemeinde braucht die Lehre, die 6 Glaubensprüfungen dringend. Weil sonst gibt es keinen Tiefgang im Leben. Also nicht nur der Jakobusbrief ist wichtig, die ganze Bibel ist wichtig, aber der Jakobusbrief widerspricht der Bibel nicht. Der Jakobusbrief passt eben in den Gesamtkontext. Um sein Ziel zu erreichen, greift der Jakobus eben auch auf die Lehre von Jesus in der Bergpredigt zurück. Und das kann man euch ganz anschaulich sehen. Und wie gesagt, wir gehen da nicht Vers für Vers durch, sondern ich möchte euch nur Themen zeigen. Die Widrigkeiten seht ihr die Jakobusstelle und ihr seht die Parallele in Matthäus. Ihr seht das Gebet, klare Augen haben. Ihr seht den Punkt vom Reichtum, vom Zorn, vom Gesetz, von den Namenschristen. Das Thema vom königlichen Gebet. Es geht noch weiter, ich gehe jetzt das einfach schnell durch. Das Thema von Barmherzigkeit, Glauben und Werk, Wurzeln und Frucht, wahre Weisheit, Friedensstifter, andere zu richten, der Rost und Schatz, eben Schätze im Himmel sammeln und vom Schwören. Einfach beispielhaft möchte ich hier kurz der Jakobus die wahre Weisheit herausgreifen. Jakobus 3,13, dass ihr ein bisschen merkt, was gemeint ist mit dieser Parallelität. Jakobus 3,13, da steht, wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Das wäre der Jakobus 3,13 gesehen. Und jetzt gehen wir noch in Matthäus 7,24. In Matthäus 7,24 lesen wir, es wird euch sofort bekannt vorkommen, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann oder mit einem weisen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und dann kommt der Regen und der Sturm. Also, ganz klare Parallelen zwischen den beiden Büchern, Matthäus und Jakobus. Und es ist nicht nur einmal, wo in dem Jakobusbrief auf das Gesetz verwiesen wird. Und im Jakobusbrief wird das Gesetz genannt. Jetzt muss ich schauen, ob ich das so auf einer Folie habe. Nein. Ich sage euch einfach so. Das vollkommene Gesetz lesen wir im 1,25. Das königliche Gesetz lesen wir im 2,8. Und das Gesetz der Freiheit lesen wir im 2,12. Ganz wichtig, der Jakobus lehrt, dass seine Leser nicht unter dem Gesetz stehen. Also der Leser vom Jakobusbrief muss nicht denken, Gesetz nicht erfüllt, Gesetz nicht erfüllt, Gesetz nicht erfüllt und so weiter. Stattdessen werden die betreffenden Abschnitte vom Gesetz gebraucht als Belehrung für die, die verstanden haben, dass sie unter der Gnade leben. Kommt ihr nach? Die Juden leben ja ganz stark unter dem Gesetz, oder? Und das Gesetz braucht immer wieder Sühnung durch ein Tier, das geschlachtet wird. Und wir leben aus der Gnade, unter der Gnade. Aber die Anleitung kommt aus dem Gesetz. Das ist klar. Es gibt zwischen dem Jakobusbrief und den Sprüchen auch wieder sehr interessante Parallelen, ganz viele Ähnlichkeiten. Wie der Spruch finden wir auch im Jakobus ganz eine lebhafte, anschauliche Art und Weise, wie geschrieben wird. Und eben häufig scheint das Wort Weisheit. Und das Buch der Sprüche ist ja auch als Weisheitsbuch zu verstehen. Als Buch der Weisheit. Und ein anderes Schlüsselwort vom Jakobus ist Brüder. Es erscheint 15 Mal und erinnert uns eigentlich daran, dass der Jakobus an Gläubige schreibt. Auch wenn er immer von Synagogen schreibt und so weiter. Er schreibt an Gläubige. Auch wenn es eben so aussieht, als würde zum Teil Unbekehrte ansprechen. Aber es geht ganz klar an unsere Adresse. Und in gewisser Weise ist der Jakobusbrief sehr autoritativ. Nicht autoritär, aber er sagt ganz klar, der Jakobus gibt Anweisungen. Viel mehr als andere Schreiber von anderen Briefen. In 108 Versen gibt es 54 Befehle. Aufforderungen, Imperativ. Du sollst nicht. Und so weiter und so fort. Gut. Und jetzt steigen wir ein in Jakobusbrief in die ersten 12 Versen. Mögt ihr noch? Sie fragen bis daher vielleicht gerade. Also. Spielst du heute in der Zeit? Ist gut, sagst du mir, wenn es halb ist. Ist gut, bist schon am Stoppen. Also. Merci. Ich lese doch gerade mal Vers 1 bis 12, da haben wir so ein kleinen Kontext und dann werde ich Vers für Vers mit euch durchgehen. Also, Jakobus 1, Vers 1 bis 12. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras, und seine Blume fällt ab, und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Bis daher. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Der Schreiber hier stellt sich als Jakobus, Knecht Gottes und als Knecht vom Herrn Jesus vor. Und wenn der Autor gemäss dieser Übersetzung der Halbbruder von Jesus ist oder soll sein, dann ist dem Halbbruder sein Leben offensichtlich umgekehrt worden. Das Evangelium nach Johannes sagt uns nämlich klar, dass die Brüder von Jesus nicht an Jesus geglaubt haben. Das ist noch erstaunlich. Der ist so ein guter Brütsch und er glaubt nicht, dass er Jesus ist. Irgendwie nachvollziehbar. He? So in einem jüdischen Kontext aufgewachsen, kommt da einer, macht Wunder, sagt, er sei Sohn Gottes. Ha, der denkt auch noch etwas von sich. He? Also, aber es steht im Johannes 7, Vers 5. Jetzt muss ich gerade schauen. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Ja. Also, die Halbbrüder von Jesus haben nicht an Jesus geglaubt. Und aus dem Skeptiker Jakobus ist also jetzt ein Knecht geworden. Und er schämt sich auch nicht, das zu sagen. Was hat er für ein Verhältnis zu euren Brüdern? Also, seid nicht gerne Knecht von eurem Bruder. Da muss schon etwas passiert sein in diesem Leben von dem Jakobus. Die Empfänger des Briefs sind Judenchristen, die außerhalb von Israel wohnen. Das wird mit dem Wort Zerstreuung klar, oder Diaspora. Mit dem wird es noch unterstrichen. Und weiter kommen hier offensichtlich die gläubigen Judenchristen aus allen 12 Stämmen Israels. Also nicht irgendwie, es gibt noch 2 Stämme und die anderen 10 Stämme sind verschollen, oder? Die Theorie gibt es so. Nein, sie kommen aus allen 12 Stämmen. Jetzt ist einfach die Frage, welche Zerstreuung ist hier genau gemeint? Das wird nicht ganz klar, aber es könnte sein, dass es sich um die Zerstreuung handelt, wo ein vom Stephanus hat angefangen, wo der Saulus daneben Kleider hatte. Und dann hat ja die Verfolgung eingesetzt durch den Saulus, respektive durch die Schriftgelehrten, wo der Saulus dann zum Paulus ist worden. Und in der Apostelgeschichte 8,1, dort lesen wir, dass die ersten Christen, die meisten davon eben jüdischer Abstammung, nach Judäa und Samaria sowie in ausserisraelische Gebiete zerstreut wurden. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir von diesem Standpunkt ausgehen können. Ihr würdet mich immer wieder korrigieren, wenn ihr das anders seht. Weil alle wahren Gläubigen heutzutage in der Welt eigentlich auch Fremde sind, ihr Fremde leben und Pilger sind, können wir diesen Brief auch auf uns beziehen. Selbst dann, wenn er nicht direkt an uns gerichtet ist, der Brief. In erster Linie scheint der Schreiber hier, der Jakobus, an wahre, wiedergeborene Gläubige zu schreiben. Das sehen wir auch wie eine Bestätigung im Vers 18. Ich greife da jetzt wieder vor, Kapitel 1, Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Also, Sergi, wo ihn glauben. Jetzt lehne ich mich wieder ganz stark an Fruchtenbaum und er sagt, das Kapitel 1, Vers 2 bis 12, das hat vor allem mit den äußeren Prüfungen zu tun. Wir haben ja die 6 Prüfungen aufgelistet vorher und wir werden jetzt nächstes Mal die äußeren Prüfungen auch noch abschließen und dann vor allem in die inneren Prüfungen gehen. Also was da alles in unserem Herz innen passiert. Also das wird jetzt heute nicht das Hauptthema sein, sondern vor allem die äußeren Prüfungen. Und ich möchte dazu gerade lesen, Vers 2 bis 4. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder eben Elberfelder, wenn ich mich nicht irre, die unrevidierte, redet von Prüfungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Der Fruchtenbaum führt hier aus, und jetzt wird es halt nochmal griechisch, dass die Anfechtungen und Versuchungen, Erprobungen, im Griechischen sagt man dem Peirasmos, ich hoffe, ich kann das hier richtig betonen, dass dem Peirasmos eigentlich 2 Definitionen inne wohnen. Nämlich einerseits äußere Versuchungen und andererseits innere Versuchungen. Und so verwendet hier der Jakobus das Wort, wenn wir an die Themen von diesem Brief anknüpfen. Im Sinn von äußeren Erprobungen und im Sinn von inneren Versuchungen. Und wir werden jetzt vor allem in einem ersten Punkt über die äußeren Erprobungen reden. Ich möchte hier ihn gerade zitieren. Und zwar sagt er hier etwas ganz Eindrückliches, oder bringt er etwas Eindrückliches aus dem Griechischen. Wenn der Jakobus schreibt, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in äußere Prüfungen geratet. Das griechische Wort für lauter Freude bedeutet hier eigentlich höchste Freude, vollständige Freude, reine Freude, viel Freude, Freude im höchsten Maße. Und meine Frage euch, wer hat Freude, wenn er in Anfechtung, in Problem, wenn plötzlich ein Problem auftaucht? Also ich muss nicht. Im Griechischen steht dieser Ausdruck lauter Freude an der betonten Stellung im Satz. Wir sollten ihm also besondere Aufmerksamkeit widmen. Jeder Gläubige muss inmitten einer äußeren Prüfung diese Herzenshaltung haben. Und jetzt merkt ihr, wie weit ich fortgeschritten bin im Glauben, wenn ich euch hier offen bekunde. Also ich habe immer keine Freude. Wir schauen dann, was genau damit gemeint ist. Aber Heiligung würde eigentlich heissen, Freude haben. Aber was für eine Freude, das lösen wir dann irgend auf. Das ist, glaube ich, gesehen, was ich da habe vorlesen. Womit wir, und jetzt möchte ich die Bergpredigt schwenken, als Parallele, Matthäus 5, 11 bis 12, müsste mir einfach sagen, wenn ihr den Faden verliert, wenn ich da ein bisschen zu viel rumkumpe. Matthäus 5, 11 bis 12. Dort steht nämlich auch, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Also Jesus sagt, freut euch. Der Jakobus sagt, freut euch, seid überglücklich, wenn Anfechtungen, wenn Schwierigkeiten in euer Leben hineinkommen. So, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Was heisst denn das? In Versuchung geraten. Wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Das ist ein ganz interessanter und zentraler Punkt, glaube ich. Es bedeutet nicht, dass man der Sünde nachgibt. Dass man sagt, oh, jetzt bin ich gefallen. Aber es steht ja, man geratet ja in Sünde. Ergo, ja, das ist das Normalste der Welt, dass ich dem nachgebe. Nein, nicht der Sünde nachgeben. Der Ausdruck meint, etwas passiert plötzlich und unerwartet. Der Chef stürmt in mein Büro und sagt, was hast du wieder gemacht? Hä? Bö. Und er fährt hier an zu steigen. Es wird warm im Bauch und so weiter. Am liebsten möchte ich gerade aufstehen und ihm zurückgeben, aber ich weiss, er zahlt Millionen, ich weiss, es gibt ja wieder mal ein Mitarbeitergespräch und so weiter. Ich sollte fallen, wär, wenn ihm alle Schande sagen würde. Aber dass ich drei geraten in die schwierige Situation, da kann ich eigentlich gar nicht so viel dafür. Die Situation wird an mich hergetragen. Vergleichbare Stellen, es ist interessant, im Lukas 10, 30, wir schlagen das nicht auf, ein Mann fiel, geriet unter die Räuber. Ja? Also die Kumpen, unvermittelt führen hinter dem Busch. Man hat sich eigentlich vorhin gedanklich noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Peng, jetzt ist man plötzlich in dieser Versuchung drin. Oder Apostelgeschichte 27, 41. Das ist auch ganz interessant. Das Schiff des Paulus geriet auf eine Landzunge. Unvermittelt. Ja? Plötzlich sind die aufgefahren. Und haben Schiffbruch erlitten in diesem Sinn. Sie sind nicht mehr weitergekommen. Also, eine Anfechtung, so wie sie im Jakobus gemeint ist hier, in mancherlei Anfechtung geraten, ist vielleicht etwas, das ich gar nicht kontrollieren kann, sondern das von außen an mich hergetragen wird. Und jetzt, Freude an oder in Prüfungen. Es ist von mancherlei Prüfungen dreht. Und das mancherlei, Das meint eben genau so, wie es hier steht, ein bunter Strauß, habe ich mir da hergeschrieben. Ein bunter Blumenstrauß von verschiedenartigen Prüfungen. Hat man die eine Prüfung hinter sich, denkt man, jetzt weiss ich das nächste Mal, wie es funktioniert. Und peng, bist du in einer völlig anderen Situation drin. Du kannst es nicht beeinflussen. Bist in einer völlig anderen Situation drin. Wir reden jetzt nicht von diesen Dummheiten, wo wir in Sünde fallen und uns eigentlich die Prüfungen selber aufladen, dass wir es richtig verstehen. Ich habe mich sehr gut, aber da tun wir jetzt das nächste Mal darüber reden, in meinem Herz in Versuchung bringen. Oder mein Herz bringt mich in Versuchung. Aber hier reden wir jetzt von Prüfungen, die urplötzlich über uns hineinbrechen. Egal welcher Art die Prüfung ist, die Reaktion darauf, wie man auf die Prüfung reagiert, wenn man drinnen steckt, das sollte Freude sein. Das sollte Freude sein. Ich möchte euch aus dem Hebräer 12,11 dazu noch eine Stelle lesen. Die ist vor dem Jakobus, einmal im Schlachter. Da haben wir das auch gelernt. Jakobus 12,11, dort steht: Alle Züchtigung aber, und das scheint mir schon ein bisschen mehr zu entsprechen, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Und jetzt kommt's: Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Was heisst jetzt das? Wir sollen weder die Anfechtung noch die Prüfung suchen von uns aus, weil wir irgendwie, Entschuldigung, der Ausdruck, masochistisch veranlagt wären und jetzt überall gehen, Prüfungen suchen und dort wollen reinkumpen und uns daran freuen. Nein, so ist es nicht gemeint. Wir müssen uns auch nicht an der Versuchung freuen, an der Prüfung freuen. Aber wir können mit Hilfe vom Heiligen Geist in uns innen eine Grundhaltung entwickeln, in schweren Prüfungen, in schweren Zeiten den Blick nicht auf die Prüfung zu legen, sondern den Blick auf Christus auszurichten und uns bereits über den Ausgang freuen und über das, was vor uns liegt. Also nicht der Fokus auf das Problem, nicht auf die Schlange schauen und erstarren, sondern auf den schauen, wo der Knüppel schwingt und der Schlange jetzt gerade eins auf den Kopf geht. Bei Christus schon lange die Schlange besiegt hat und den Kopf zertreten hat, so wie es eigentlich ganz am Anfang der Bibel prophezeit ist. Und warum sollen wir uns freuen? Der Hebräer 12,11 sagt, wir bringen Frucht der Gerechtigkeit. Und was passiert? Der Glaube, wo wir bereits ganz, ganz klein haben in uns innen, der wird dadurch gestärkt. Wenn wir positiv aus einer Prüfung rausgehen, wenn wir merken, wir haben die Prüfung bestanden, nicht aus uns, sondern mit Christus, ist es unglaublich glaubensstärkend zu merken, es ist einer da, der grösser ist als meine Schwächen. Es ist einer da, der grösser ist als mein Versagen. Es ist einer da, der gezahlt hat. Und es ist einer da, der den Ausgang von dieser Prüfung kennt. Und es ist einer da, der auch ihre Prüfung, ihre Krankheit, im Leid, im Verlust innen, uns etwas anderes gibt, als die Welt gibt. Uns schenkt, dass wir mit dieser Situation umgehen können. Und jetzt seht ihr auch gerade wieder, wie wichtig dass der Punkt 7 ist, der Goldstatus, den ich gesagt habe, dass andere auch da sind. Dass uns andere an die Seite gestellt werden. Und es gibt einen dritten Punkt auch noch. Ah, ich habe 5 Punkte aufgeschrieben, hier nur 3. Gestärkter Glaube bringt geduldiges Ausharren für die nächste Prüfung. Und wir werden zu geistlich reifen Christen. Wir sind durch das Training vollkommen ausgerüstet. Ich war jetzt gerade eine Woche im WK, habe dort junge Rekruten beraten mit Problemen. Psychologisch-pädagogischer Dienst nennt sich das. Die kommen zu mir, sind Tränen aufgelöst oder weiss ich was. Ich sage jetzt nicht, welche Bevölkerungsgruppe spezielle Probleme hat, aber es gibt einfach Leute, die kommen ins Büro und sagen, ich will nicht mehr, ich will heim. Und ich habe auch ihm gesagt, jetzt nicht im Zusammenhang mit dem Jakobus, wenn ihr es nie schafft in eurem Leben, einen Widerstand zu überwinden, könnt ihr auch nie zurückschauen und sagen, das habe ich geschafft. Versteht mich richtig, geistliche Prüfungen sehen etwas anders aus. Nicht ich habe es geschafft, sondern Christus in mir hat überwunden. Dass wir uns dort ganz im Klaren sind. Aber für einen Weltmensch irgendwo zu sagen, sehr wahrscheinlich würde ich das auch mal mit Manuel sagen, schau, wenn du jetzt für die Matprobe lehrst und ein Erfolgserlebnis machst, dann weisst du das nächste Mal, ich has, ich habe das Vermögen, ich habe die Fähigkeit. Im Geistlichen ist das genau gleich. Ich habe Christus in dieser Situation erlebt. Er hat mich durchgetragen. Und es gäbe scheinbar Leute, reife Leute im Glauben, die sagen, und ich möchte die Prüfung nicht missen. Ich möchte das Leid nicht missen. Entschuldigung. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte das Leid nicht missen, weil ich Christus dort habe lernen kennen, wie er ist. Im Grund können wir sagen, Gott, er hat die Anfechtung in meinem Leben erlaubt. Er hat sicher etwas Gutes mit mir vor. Ich weiss zwar nicht, was Gott damit bezweckt, aber ich will versuchen, es herauszufinden. Gott versucht letztlich in jedem von seinen Kindern Christus-Ähnlichkeit vorzubringen, zu generieren. Der Vorgang beinhaltet notwendigerweise, es ist notwendig, es braucht Leid in deinem Leben, es braucht Enttäuschung in deinem Leben, dass er Früchte vom Geist kann bewirken kann. Und Früchte gibt es nicht nur durch den Sonnenschein. Weder eurem Apfelbaum nie Regen, nie mal ein Wind, ein Sturm gewährt, dann kann der nie die Wurzeln schlagen, die in die Tiefe runtergehen, wo es dir wirklich Nahrung im Boden hat, die er mit dem Wasser lösen kann und dann aufsaugen und dann Früchte daraus machen. Also ich bin jetzt nicht Bauer, noch Biologe oder so, aber es braucht Regen, es braucht Sturm, dass der Stamm stark wird, dass die Äste gross genug werden, dass auch andere darunter Schatten bekommen können. Wir sollen Bäume werden, die nicht nur Schatten geben, wir sollen starke Bäume werden, die auch Frucht bringen, für unseren Gott. Und wir haben es gelesen, glaube ich, schon im Hebräer 12, Vers 11. Genau, sonst würde ich das hier einfach wiederholen. 12, Vers 11. Denen, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Eben, und wenn wir die Früchte haben, dann können wir selber auch sagen, wenn wir grosse Krisen überstanden haben, es war eine sehr schwere Zeit, aber ich möchte es ja gegen nichts von dieser Welt eintauschen. Katharina, Amalie, Dorothea von Schlegel, vielleicht kennt ihr jemanden, die hat es so ausgedrückt. Stille mein Wille, dein Jesus hilft siegen. Trage geduldig das Leiden, die Not. Gott ist's, der alles zum Besten will fügen. der dir getreu bleibt in Schmerzen und Tod. Stille mein Wille, dein Jesus wird machen glücklichen Ausgang bedenklicher Sachen. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Darf ich noch ein bisschen? Ist gut. Der MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar zu dieser Stelle, das klingt auch so ein bisschen hart, oder? Wer trägt das Goldkettchen, wer trägt Schmuck von euch? Ich finde es gut, nur so wegen dem. Aber Gold wird glüttert, dass es schön glänzt. Gold wird glüttert, dass es dann nicht anläuft, korrodiert und so weiter. Je reiner der Kalt, desto weniger Rost im Ganzen. Und der MacDonald schreibt, sobald der Schmelzer sein Spiegelbild, und Schmelzer ist jetzt hier Gott gemeint, sobald der Schmelzer sein Spiegelbild im geschmolzenen Metall erkennen kann, nimmt er das Feuer weg. Nicht vorher. Versteht ihr? Wir müssen leiden. Aber es ist gut, weil wir anfangen zu glänzen für ihn. Er möchte sich in uns innen gespiegelt sehen. Es geht nicht um uns. Den meisten von uns fehlt die Weisheit, die Schwierigkeiten unseres Lebens von Gottes Standpunkt aus zu sehen. Wir sind kurzsichtig und beschäftigen uns nur mit der gegenwärtigen Unannehmlichkeit. Wir vergessen, dass es Gottes Ziel ist, uns durch Druck neue Dimensionen zu erschließen. Das wird selten predigt. He? Also es kommt doch nicht von mir, es kommt von MacDonald. Aber ja, es geht durch Druck, es geht durch Leiden, es geht durch Schmerz. Aber es wird gewaltig sein. Es wird gewaltig sein, wenn wir mal im Himmel sehen, zu was dass das alles gut ist. Und jetzt kommen wir zur Seelsorge. Was bedeuten jetzt die Verse für die Seelsorge? Wenn jemand zu euch kommt, dann sagt ihm das und lasst ihn einfach oder sie einfach mal erzählen. Beim ersten Treffen einfach mal erzählen und nicht mit Bibelfersen um den Kopf schlagen. Einfach mal erzählen. Ihr könnt dann früh genug den MacDonald-Kommentar bringen. Aber einfach mal erzählen. Wie geht es dem Menschen? Und dann könnt ihr einfach zuhören und unterscheiden, was kommt aus seinem sündigen Herz und was kommt vielleicht von außen, was könnte als Prüfung angeschaut werden. Gott verlangt nicht von dir, dass du dich in Anfechtungen und Prüfungen überglücklich fühlst. Das ist falsch. Überglücklich sollte ich machen, dass Gott an dir wirkt. Und dass er mit dem etwas in deinem Leben bewirken will. Gefühle, die sind da. Wir Menschen, und seit dem Sündenfall sowieso, funktionieren einfach so. Gefühle sind nichts Schlechtes per se. Aber Gefühle könnt ihr nicht einfach ein- ausschalten wie eine Glühlampe. Das braucht einiges, wenn ich in mich hineinschaue. Aber ihr könnt ihm auch sagen, was du nach aussen machst, das spiegelt deine innere Haltung. In deinen Gedanken und letztlich entspringen deine Gedanken deinem Herz. Und wir müssen das Herz flicken. Also so könnt ihr eigentlich ein bisschen aufdröseln, was ist jetzt genau das? Die Prüfung, die ist vielleicht bei dir von aussen gekommen. Es ist eine schwere Krankheit, es ist, was weiss ich, aber jetzt ist deine Reaktion das, was wir zusammen müssen anschauen auf die Prüfung. Menschen versagen in Anfechtungen. Aber meistens, weil sie eine falsche innere Grundhaltung haben. Gott ist böse mit mir. Ich bin enttäuscht von Gott. Versteht ihr das? Das ist von dem Haben-Wollen. Hey, ich bin doch eine wichtige Person. Und warum erlebe ich das? Und warum soll ich da durch? Sicher nicht. Ja, viel Besseres verdient. Könnte vielleicht so ein bisschen anders formuliert sein. Good News, gute Neuigkeiten. der Mensch kann lernen, seine Gedanken zu beherrschen. Er kann nicht sein Herz beherrschen. Behaupten wir jetzt einfach hier mal. Aber er kann dem Heiligen Geist Raum lassen, sein Herz zu verändern. Wenn ihr den Psalm 119 lest oder sonst noch ein paar Sprüche, dann merkt ihr, das Herz ist nicht kontrollierbar. Ich bin mir ja selber nicht mal klar, was ich für Motiv habe in meinem Herz. Nicht mal, wenn man hier vorne steht und eine Bibelstunde abhält. Warum mache ich das eigentlich? Ist es, weil ich gut dastehe? Ist es, ja, nein, Gott soll Raum und Ehre gehören. Bringe noch zwei weitere Folien. Hinweis für Seelsorge. Viele Christen kommen zu euch und sagen, warum redet Gott nicht direkt in mein Leben? Und es gibt so einschlägige Lobpreislieder, die sagen, immer mehr von dir, immer mehr sein wie du, immer mehr haben und können und tun wie du. Vergebt mir, wenn ich jetzt da gerade ein bisschen plakativ bin und gewisse Sachen in die Ecke gestellt habe. Er tut es ja. Schau mal in deinem Umfeld oder bei dir, wo die Prüfungen liegen. Schau mal, was er alles schickt. Aber jetzt musst du es beachten. Und jetzt musst du es vor allem achten in dem Sinn. Jakobus 1,2. Jetzt muss ich da Jakobus suchen. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Hä? Wir sollen ihm den richtigen Wert geben, das richtig einordnen. Und nicht sagen, Gott, für ihn bin ich unwichtig, er macht nichts. Ich bin krank, habe den Job verloren, tak, tak, tak. Aha, hellhörig werden als Seelsorger. Ja, könnten die äußeren Sachen, die du jetzt erlebst, eine Situation sein, die dich innerlich näher zu Gott führen soll. Und jetzt müssen wir zusammen den Weg gehen, wie reagieren wir auf die äußeren Situationen. Anfechtungen, Prüfungen, das sagt Jakobus, sind der Beweis, dass Gott mit einem Menschen unterwegs ist. Ich formuliere es mal so, durch Anfechtung zur Vollkommenheit. Im Sinn von durch Prüfung zur Vollkommenheit. Wir kommen dort am nächsten Abend noch zum Herz. Darf ich noch bis um 9 Uhr? Ist gut. Und sonst machen wir das nächste Mal fertig. Ist gut. Gott benutzt Anfechtungen, um seine Pläne in deinem Leben umzusetzen. Gott trainiert dich, schenkt standhaftes Ausharren für das, was vor dir liegt. Weil du weißt ja noch nicht, wie deine Zukunft aussieht. Und er weiss, wie die Zukunft aussieht. Und wenn wir Panzergrenadiere in Thun ausbilden, Entschuldigung, das ist jetzt gerade so militärisch tue, aber dann wissen wir, was die Zukunft, was die Heeresleitung oder die Armeeführung für die Zukunft planen. Die Gielen sollen fähig sein, nach einem Gegner, einem Feind auf dem Schlachtfeld können zu begegnen. Und wenn halt deine geistliche Muskulatur nicht trainierst, dann bist du nicht einsetzbar. Darf ich es mal so plakativ formulieren? Und das ist ein Training, ein geistliches Training für die Zukunft. Weil Gott allein kennt die Zukunft, gibt es ein Lied, oder? Wir singen das einfach so. Aber es ist schon so. Und der Psalmdichter schreibt, nicht für uns noch einen auf den Deckel zu geben, Psalm 119, 67, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Unser Stolz muss vielleicht auch ein bisschen gebrochen werden. Aber was habe ich nach dem Irren gemacht? Das ist jetzt einer, der die Prüfung gut hat bestanden. Nun aber halte ich dein Wort. Freiwillig. Nicht, weil ich muss noch Bibel lesen, bevor ich ins Bett gehe. Ich mache es. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, im nächsten Vers, also Psalm 119, 71, damit ich deine Gebote lerne. Wir brauchen Demut, dass wir überhaupt lernen, dass es vielleicht noch anders gibt als meine egoistische Perspektive. Jetzt bin ich zurück. Voilà. Also, ich glaube, Weisheit in Prüfungen, das tun wir uns für das nächste Mal aufbewahren, wenn es für euch so recht ist, weil ich denke, das ist wie ein neuer Blick, wie eine andere Thematik. Was ist denn mit dieser Weisheit gemeint? Ich möchte euch einfach einladen, kommt das nächste Mal wieder, dass ihr die Fortsetzung habt von dem. Und ihr müsst nicht mehr zuhören. Ihr müsst dem Wort Gottes zuhören. Nehmt eure Bibel unter das Kopfkissen bis zum nächsten Mal und leset den Jakobus. Leset vielleicht nochmal die Stellen. Wir sind jetzt nochmal bis zu welchem Vers? Bis zum Vers 5 gekommen. Aber das nächste Mal geht es schneller vorwärts, oder? Da ist die ganze Einleitung nicht da. Ich hoffe, ihr nehmt einfach mit, wie wertvoll das Wort Gottes ist. Und wie es uns kann verändern kann und wie es Lösungen für Probleme drin hat. Und ich möchte nochmal einfach darauf hinweisen, nicht, dass ich da plötzlich einem Plagiatsvorwurf mich ausgesetzt sehe. Das ist die Grundlage hier, also die Bibel, die Schlachter, dann eben der Meier, der Fruchtenbaum und der Jay Adams. Und ich bin einfach der, der die Gedanken so ein bisschen probiert zu bündeln und bleibe dran. Gerade wenn ihr in Versuchungen drin seid, wenn ihr in Prüfungen drin seid, die von außen kommen, die ihr nicht beeinflussen könnt. Der Schmelzer ist dran. Und er freut sich dran, wenn er sein Gesicht im Glanz von eurem Gold schauen kann. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke hast du uns dein Wort gegeben. Und wir werden ganz still und demütig vor dir, wenn wir unser Leben so durchgehen. Und uns überlegen, wie manchmal haben wir uns eigentlich gewehrt gegen das Schmelzen, gegen das Schaffen an uns. Wie manchmal haben wir eine Abkürzung gesucht, in einem Ausweg vor einer Situation. Wie manchmal sind wir eigene Wege gegangen. Du uns reinwäschen von diesen Sünden, durch das Blut von deinem Sohn, das geflossen ist, im Kreuz auf Golgatha. Du uns heiligen, reinigen und wenn es braucht, durch schwierige Situationen. Dass wir ein Werkzeug, ein Instrument können werden können, das dich widerspiegelt. Wir brauchen dich, wir brauchen deinen Heiligen Geist und ich bitte dich, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist und Kraft gibst in diesen Situationen, wo wir einfach selber vor der Schlange würden erstarren und nicht mehr auf dich schauen. Wie ein Petrus, der den Schritt macht auf das Meer und auf die Wellen schaut. Ja, Herr, in diesen Stürmen willst du uns Erlöser, Retter, Helfer und Begleiter sein. Danke, begleitest du uns in die Nacht, in die nächste Woche, in unsere schwierigen Lebenssituationen hinein. Aber du zeigst dem Jakobus, dass es eine Lösung gibt, eine Stärkung in der Situation, in der wir dann weitere Prüfungen gestärkt angehen können. Danke, kommst du mit uns. Amen.